Herzlich willkommen auch zu dieser Predigt. Fortsetzung in meiner Predigtreihe zum Römerbrief. Wir sind im 8. Kapitel angekommen und heute geht es um das Thema, wer darf meine Persönlichkeit prägen? Mein Ich oder Gottes Geist? Römer 8, 12 bis 17. Der Römerbrief beantwortet uns zentrale Lebensfragen des Menschen. Zuerst wird dem Menschen gesagt, wie gottlos er ist. Und dann zeigt Paulus auf, wie der Mensch Erlösung erfahren kann, allein nur durch den Glauben an Jesus Christus. Dann geht er der so wichtigen Frage nach, ob denn ein erlöster Gläubiger leben kann, wie er will. Doch für Paulus stellt sich diese Frage eigentlich nicht, denn er macht deutlich, dass wir Christen mit Christus in seiner Taufe gleichgemacht wurden, ja, bildlich gesprochen mit ihm verheiratet sind. Und jetzt geht es eigentlich nur noch darum, wie lebe ich denn im Sinne Jesu Christi richtig? Aber es bleibt uns unser Körper erhalten und mit ihm unsere alte sündige Natur, in der wir zu jeder nur möglichen Untat fähig bleiben. Dieser Kampf zwischen Gott und dem Guten und meinem Ich, das das Böse will, der bleibt erhalten. Wie kann ich in diesem ständigen Kampf siegen? Das ist alleine dem Wirken des Heiligen Geistes und der Liebe Gottes zu verdanken. Das sind die großen Themen im Römer 8. Zuerst beschrieb Paulus das allgemeine Wirken des Heiligen Geistes und jetzt geht er der Frage nach, ja, aber ich kann doch als Christ auch Schlechtes tun. Und hier geht es um die Verantwortung, die ich als Christ trage. Denn Gott beschenkt uns mit seinem Heiligen Geist, uns bleibt aber die alte Natur erhalten. Und jetzt beginnt ein Kampf und ein Entscheidungsprozess, den ich zu treffen habe. Paulus beschreibt ihn in Römer 8, 12 bis 17 so. Darum, liebe Brüder, müssen wir nicht länger den Wünschen und dem Verlangen unserer alten menschlichen Natur folgen. Denn wer ihr folgt, ist dem Tode ausgeliefert. Wenn du aber auf die Stimme Gottes hörst und ihr gehorchst, werden die selbstsüchtigen Wünsche in dir getötet und du wirst leben. Alle, die sich vom Geist Gottes regieren lassen, sind Kinder Gottes. Denn der Geist Gottes führt euch nicht in eine neue Sklaverei, nein, er macht euch zu Gottes Kindern. Deshalb dürft ihr ihn furchtlos und ohne Angst zu Gott kommen und ihn euren Vater nennen. Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Als seine Kinder aber sind wir gemeinsam mit Christus auch seine Erben. Und leiden wir jetzt mit Christus, werden wir einmal auch seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Was treibt mich in meiner Persönlichkeit an? Ist es Gott durch den Heiligen Geist? Oder kommt es aus mir selbst heraus? Was oder wer treibt mich an? Das wird meine Persönlichkeit prägen. Und Paulus beschreibt hier zwei Seinsweisen. Meine alte, ich-bezogene, in mir wohnende, sündige Natur treibt mich zum Handeln an oder meine neue Natur, geprägt vom Heiligen Geist. Weil Gott den freien Willen in seine Schöpfung gelegt hat, obliegt es dem Christen, selbst zu entscheiden. Und zwar zu entscheiden, wie will ich praktisch leben? Gott respektiert die jeweilige Entscheidung und greift nicht in sie ein. Und so kann es geschehen, dass wir Christen ambivalent leben. Je nachdem, welcher Natur wir in uns Futter geben, diese Natur wird aktiv sein. Und daraus folgt entweder ein ich-bezogenes oder ein vom Geist Gottes her geprägtes Christsein. Was geschieht, wenn mein Ich meine Persönlichkeit prägt? Erster Aspekt. Uns Christen bleibt die Gesetzmäßigkeit des ich-bezogenen Handelns erhalten. In ihr können wir alles nur denkbare Schlechte tun, denken, reden, handeln. Paulus beschreibt dieses Verhalten hier als dem Tode ausgeliefert. Und Tod heißt ja bekanntlich Trennung von Gott. Ja, es ist möglich, dass ein Christ in seinem Egoismus Gottes Geist, der ja in ihm wohnt, so weit zurückdrängt, dass daraus ein Lebensstil erwächst, der nicht mehr vom Geist Gottes geprägt ist, sondern vom eigenen Ich. Das ist möglich. Dieser Lebensstil bekommt seinen Antrieb von vielen Faktoren, aber nicht vom Geist Gottes. Das könnten zum Beispiel Faktoren sein, wie Egoismus. Ich will haben, ich will sein. Es geht um mich, um meine Bedürfnisse. Und das wird das Wichtigste in meinem Leben. Oder es könnte der Wunsch nach Anerkennung und Zuwendung sein, nach Geborgenheit und Liebe. Und das zu bekommen, treibt mich an. Oder ich will etwas darstellen. Und so richte ich mich nach den Meinungen anderer und gestalte mein Leben aus diesen Abhängigkeiten heraus. Es könnten auch Faktoren sein wie Überheblichkeit. Ich bin gut, ich bin cool, ich bin ein super Typ. Entsprechend überheblich, oft auch gepaart mit Arroganz, lebe ich dann. Aber es könnte auch Enttäuschung sein. Enttäuschung über Gott, der meine Wünsche und Träume nicht erfüllt. Also ziehe ich mich zurück. Und um diese seelischen Wunden aushalten zu können, betäube ich sie. Daraus könnten sich dann Suchtproblematiken, vielleicht sogar Krankheiten wie Depression entwickeln. Oder aber, ich bin fixiert auf irdischen Genuss. Mein Ich flüstert mir ständig ins Ohr, pass auf, dass du nichts verpasst. Nimm alles mit, was geht. Du bist ja Christ, du kommst doch sowieso in den Himmel. Also kannst du auch exzessiv in vollen Zügen leben. Manch einer fühlt sich aber auch unter Druck. Ich bin ja nun Christ, also muss ich was für Gott tun? Also muss ich mich für ihn einsetzen? Muss für soziale Gerechtigkeit, für Ökologie oder für einen Verein oder für was auch immer kämpfen? Ich fühle mich als Gottes Polizist, der sich gegen Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit einsetzen muss. Dieser Lebensstil wäre zutiefst gesetzlich. All dies und manches mehr beschreibt Paulus als selbstsüchtiges Handeln. Es entspringt aus unserem eigenen Ich. Wenn meine Persönlichkeit in dieser Weise geprägt ist, gestaltet sich mein Reden, Denken, Fühlen und Handeln ichbezogen. Wir bleiben in unserer armseligen, weltlichen Realität stehen, beugen uns unter Menschen, die über uns bestimmen. Wir schwimmen in einer grauen Masse mit, in einem grauen System, in einem Überlebenskampf, wo jeder von uns seine Ellbogen ausfahren muss. Wem mehr in die Wiege mitgegeben ist, der kommt höher hinaus. Wem weniger mitgegeben ist, bleibt auf der sozial niedrigeren Ebene. Das, so sagt Paulus, ist keine Freiheit, sondern Abhängigkeit oder, wie er es beschreibt, neue Sklaverei. Unser Ich ist letztlich ein armseliger Gefangener. Es ist gefangen in einem leeren Traditionen, in Meinungen des Zeitgeistes, in Einflüssen von außen, geprägt vom Materialismus und Machtstreben, von Sehnsüchten und anderen Süchten, gefangen letztlich in einen körperlichen Abhängigkeiten. Mein Ich sitzt in der körperlichen Todeszelle und wartet auf die Vollstreckung des Urteils. Tod. Ein totes, nichtssagendes Christenleben. Was aber, wenn Gottes Geist uns prägen darf? Der zweite Leitgedanke. Wo aber Gottes Geist uns prägt, da entfaltet sich Leben. Individuell so, dass es in die Freiheit und in die tiefe Sinnerfüllung führt. Es beginnt damit, Gott zuerst einmal vollkommen zu vertrauen. Zu vertrauen, dass Gott mein Leben so entfaltet, wie es für mich maßgeschneidert genau richtig ist. Ich muss dabei nicht auf andere schielen. Ich darf ihm vertrauen, dass er mir seine Liebe, Gaben und Möglichkeiten gibt, die für mich genau passen. Ich darf ihm vertrauen, dass er meine Persönlichkeit ausprägt, damit andere dadurch gesegnet werden können. Ich darf ihm vertrauen, dass er mir all das zum Leben schenkt, von dem er meint, dass es für mich genau richtig und nötig ist. Das Erste, was wir als Christen lernen müssen, wenn wir den Heiligen Geist bekommen, ist, uns vertrauensvoll in Gottes Hand zu begeben. geborgen in Gottes Hand, in dem Bewusstsein, ein von ihm geliebtes Kind zu sein, stellt er uns nun auf unsere Füße und nimmt uns an seine Hand. Mit ihm dürfen wir nun unser Leben teilen, an seine Hand sicher und geborgen gehen. Das ist geistliches Leben, geprägt vom Heiligen Geist. Wir dürfen das, was wir selbst von Gott empfangen haben, nun auch an andere weitergeben. Ich muss nichts mehr aus meinem begrenzten Ich heraus tun. Ich darf in heiliger Gelassenheit leben und es Gott überlassen, was aus meinem Leben wird. Er will durch mich wirken, er will etwas bewegen, er will sein Reich bauen, auch mit mir. Das ist Freiheit. Er macht es und nimmt mich dabei aus der ich-bezogenen Verantwortung. Und so öffnet Gottes Geist die Gefängniszelle meines Ichs, das in meinem sündigen Körper gefangen ist. Der Geist Gottes ruft mir zu, du bist frei, dir ist vergeben. Du darfst leben und fröhlich sein und sinnerfüllt leben, ewig leben. Der Geist ruft uns zu, komm heraus aus deinem Gefängnis und verbinde dich ganz eng mit Jesus Christus. Und wo wir unter dieser Herrschaft Jesu Christi sind, wo wir uns da freiwillig in einer persönlichen Entscheidung unterbegeben, nimmt Freiheit Formen an. Und Paulus nennt in unserem Text nun 7 Folgen. Wenn ich mich unter die Leitung des Heiligen Geistes begebe, hat es diese 7 Konsequenzen. Die erste Aussage, wir sind Kinder Gottes, Römer 8, Vers 14. Alle, die sich vom Geist Gottes regieren lassen, sind Kinder Gottes. Ich habe eine sehr schöne und sehr behütete Kindheit gehabt. Meine Eltern haben uns geliebt und uns alles das gegeben und ermöglicht, was sie meinen, was für unsere Entwicklung notwendig und richtig war. Und dafür bin ich meinen Eltern sehr, sehr dankbar. Wir sind Kinder Gottes. Meint ihr nicht, dass unser Vater im Himmel für uns auch das Allerbeste will und es tut? Nur er tut es ohne Fehler. Leibliche Eltern sind Menschen mit ihren Fehlern. Unser himmlischer Vater ist absolut fehlerfrei in unserer Erziehung. Ein zweites. Wir bekommen wahre Freiheit. Römer 8, Vers 15. Denn der Geist Gottes führt euch nicht in eine neue Sklaverei. Nein, er macht euch zu Gottes Kindern. Wir müssen nicht mehr Menschen gefallen und unter deren Erwartung leben und arbeiten. Wir müssen keine Leistung mehr erbringen in einem gottlosen System. Auch wenn wir noch in dieser Welt leben und uns in ihr bewegen und arbeiten müssen, so führt uns die Gotteskindschaft aber nicht in Abhängigkeiten, sondern in die Freiheit. Wir sind nicht mehr von Menschen abhängig oder davon, am materiellen Leben zu partizipieren. Ich bin kein Sklave mehr meines Chefs, meiner Firma oder meiner Kunden. Ich bin auch kein Untertan mehr eines Landes, in dem ich lebe. Ich bin frei mit dem ewigen Bürgerrecht des Himmels. An der Hand meines Vaters im Himmel darf ich leben. Er ist mächtiger als jeder Arbeitgeber. Mächtiger als jeder Mensch. Mächtiger als jedes vom Menschen her geprägte System. Ich kann mich aus allen Abhängigkeiten lösen, weil ich jetzt ja nur noch von Gott abhängig bin. Und er ist bekanntlich der Schöpfer und das höchste Wesen, hat alle Möglichkeiten. In dieser Gewissheit wird Leben hier auf Erden viel leichter. Es nimmt uns den Druck, in dem Wissen, er versorgt und wacht über meinem Leben. Eine dritte Aussage. Wir bekommen jetzt freien Zugang zum Vater. Römer 8, 15. Deshalb dürft ihr furchtlos und ohne Angst zu Gott kommen und ihn euren Vater nennen. Papa arm, so sagt es meine kleine Tochter früher immer wieder. Sie genoss es, auf meinem Arm zu sein. Das gab ihr Geborgenheit. Ich selbst habe als kleines Kind es geliebt, mit meinem Vater Hausbesuche zu machen. Er war Arzt und nahm mich öfter mit. Manches Mal musste ich im Auto sitzen bleiben, aber ab und zu durfte ich auch mit hinein zu den Patienten. In der Gegenwart meines Vaters fühlte ich mich damals schon so groß. Wir dürfen so vertrauensvoll zu unserem Vater in den Himmel kommen. Hier steht Abba, Papi. So vertraut möchte Gott uns sein. Ich kann mich in diese Beziehung hineinfallen lassen. Sie trägt mich. Sie schützt mich. Sie umschließt mich. Und Gott ist immer da mit seiner ganzen väterlichen Liebe. Eine vierte Aussage. Wir bekommen Gewissheit des Glaubens. Römer 8,16. Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Meine 6 Kinder sind inzwischen verheiratet und haben zum Teil selbst schon Kinder. Aber es bleiben meine 6 Kinder. Und ganz gleich, was geschieht, meine Liebe zu ihnen wird nie enden. Und als Eltern werden wir immer für sie da sein, mit den uns gegebenen Möglichkeiten. Natürlich. Gott ist unser Schöpfer und er ist unser Vater. Niemals würde er uns die Vaterschaft aufkündigen. Wir dürfen uns dessen absolut sicher sein. Unsere Gotteskindschaft ist verbrieft. Der Heilige Geist gibt uns diese feste Zusage. Ganz gleich, was geschieht. Gott ist und bleibt dein liebender Papi. Er hat immer ein offenes Ohr und immer einen offenen Thron. Ich kann zu jeder Zeit kommen und niemand und nichts kann mich aus dieser Hand Gottes reißen. Wir dürfen eine Gewissheit des Heils haben. Sie liegt nicht in uns begründet, auch nicht in unseren Gefühlen. Weil Gott spricht uns dieses Heil zu, das Jesus Christus für uns erworben hat. Das muss ich wissen. Ich bin ein Kind Gottes, heute, morgen und in alle Ewigkeit. Und dann schenkt uns der Heilige Geist eine neue Lebensperspektive. Römer 8, Vers 17. Als seine Kinder aber sind wir gemeinsam mit Christus auch seine Erben. Nicht das Haus mit Garten und Doppelgarage ist erstrebenswert. Gottes Geist gibt uns eine ganz neue Perspektive. Alles das, was Gott neu schaffen wird, eine neue Erde und einen neuen Himmel, das schenkt er uns. Christus erbt all das von Gott, weil er das Erlösungswerk für uns vollbracht hat. Und er teilt dieses Erbe mit all den Gotteskindern, erlösten Gotteskindern. In der Ewigkeit dürfen wir all das, was Gott geschaffen hat, genießen. Gottes Geist hilft uns nun dabei, dass wir es lernen, uns auch von den irdischen Gütern zu lösen. Leben kann hier auf Erden auch mit einem schmalen Geldbeutel in einer kleinen Mietswohnung sehr glücklich und sinnerfüllt verlaufen. Gottes Geist hebt unseren Blick zu dem hin, der uns überreich beschenken wird. Das beginnt hier auf Erden und es endet in einem nie vergehenden, ewigen Erbe. Aber der Heilige Geist sagt auch, vorerst bleiben wir Erdenbewohner. Römer 8, 17. Und jetzt leiden wir mit Christus, sagt Paulus. Ja, wir bleiben als Christen zuerst einmal hier auf dieser Erde. Und das kann auch mit leidvollen Erfahrungen verbunden sein. Wir müssen uns dem immer wieder nüchtern und verantwortungsbewusst stellen. Solange Gott uns auf dieser Erde lässt, sind wir sein Bodenpersonal. Und in seinem Auftrag unterwegs, immer mit dem Ziel, Menschen Gottes Liebe zu bringen. Dabei dürfen wir selbst auch unser Erdenleben genießen, natürlich. aber immer mit der Perspektive, das Schönste kommt noch. Dieses Leben hier auf Erden ist kurz. Aus der Perspektive der Ewigkeit nur ein Hauch. Und doch ist es unendlich schön. Und auch wenn eigene, leidvolle Erfahrungen dazukommen, dürfen wir getrost und zuversichtlich sein. Denn Gottes Hand lässt uns niemals los. Aber bis dahin leben wir in einer Welt voller Probleme. Mit Schmerzen, mit Ungerechtigkeit und sozialen Nöten. Jesu Leiden entsprang einem tiefen Mitgefühl für uns Menschen. Er selbst litt unter unserer Not. Und darum ging er ans Kreuz nach Golgatha, für uns. Und das muss uns nun selbst zum Maßstab des Handelns werden. Mitleiden an der Not des Nächsten. Und daran mitzuwirken, dass sie gelindert werden kann. Das bleibt hier auf Erden so verankert. Aber der Heilige Geist sagt, ihr habt dennoch das ewige Leben. Der letzte Vers lautet, als seine Kinder werden wir einmal auch seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Schließlich schenkt Gottes uns Geist uns eine Lebensperspektive der Gelassenheit. Ganz gleich, was geschieht. Am Ende dürfen wir in Gottes Herrlichkeit eingehen. Das Beste wartet noch auf uns. Ewiges Leben in Gottes Gegenwart. Auf einem neuen Himmel, einer neuen Erde. Dort gibt es keine Sünde mehr. Keine Schmerzen. Kein Tod. Keine Krankheit. Und vor allem keinen Egoismus mehr. Liebe Gemeinde, was treibt mich im Leben an? Sind es meine eigenen, ich-bezogenen Wünsche? Oder ist es Gottes Geist? Ich-Bezogenheit wird uns immer irgendwo in die Sackgasse unseres Lebens führen. Wo uns Gottes Geist aber antreibt, wird es uns bewusst, dass wir Gottes Kinder sind. Werden wir erleben, wie er uns in die wahre Freiheit führt? Haben wir zu jeder Tages- und Nachtzeit freien Zugang zu Gott? Wird uns Glaubensgewissheit geschenkt? Bekommen wir die richtige Lebensperspektive? Und werden auch vom Heiligen Geist so geführt, dass Erdenleben richtig und sinnerfüllt gelingen kann? Und der Heilige Geist wird uns immer auf ein Leben in der Herrlichkeit bei Gott hinweisen, einmal in der Ewigkeit. Es geht nicht darum, aus eigener Kraft zu leben, zu denken, zu handeln. Christliches Leben in der Nachfolge nimmt dort Gestalt an, wo der Geist Gottes mein Leben prägen und führen darf. Dabei drängt sich der Heilige Geist uns nicht auf. Er fragt uns jeden Tag neu, ob wir ein Leben unter der liebevollen und starken Hand des Vaters führen wollen und ob uns Jesus dabei Begleiter sein darf. Möge unser Gebet doch am Morgen sein, Jesus, dein Wille geschehe heute in meinem Leben. Guter Heiliger Geist, alles, was ich bin und habe, unterstelle ich dir und deiner Führung. Vater im Himmel, auch heute vertraue ich dir. Amen.